Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 18. GetText-Podcast Börse aufs Ohr und das Ganze heute am Donnerstag, den 9.10., dem Tag der alles entscheidenden Montagsdemonstration, der, wie ihr wisst, der Grundstein für die Wiedervereinigung Deutschlands war. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich gebe euch wieder einen spannenden Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Finanzjournalisten, der mittels KI für euch internationale Börsennews auslest und analysiert, Daniel Saurens. Und einem der Menschen, der es schafft, alle Trader unter einem Dach zu vereinen und mit neuen Handelsideen zu versorgen. Lothar Alberts.
Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Schön, dass ich euch beide dabei habe. Der Episode 18 gebe ich heute den Titel Deep Fool oder Wer lässt sich täuschen? Denn zum einen hält der KI-Boom und die Wirtschaftsnachrichten rund um die KI-Unternehmen an und ihr habt im Oktober auf GetEx jetzt schon 26.000 Zertifikate-Trades auf KI-Unternehmen gehandelt und das sind schon mal mehr als auf den DAX als Basiswert. Ob das wohl gut gehen kann? Also, ich will euch nicht langweilen. Ihr bekommt wie immer einen kurzen Preview der heutigen Themen. Das Marktupdate mache ich heute zusammen mit Daniel. Dann nehme ich die GetEx-Risk-Indikatoren unter die Lupe. Über Charts spreche ich auch mit Daniel. Dann habe ich Beauty-Tipps für euch. Dann wird Lothar Alberts berichten, was er für euch sonst noch alles im Köcher hat und wie sich die World of Trading weiterentwickeln wird. Und inside GetEx berichte ich, was sonst noch so alles passiert. Und das ist einiges. So viel kann ich euch verraten. Also, hört rein. Los geht's. Lothar, schön, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Zum ersten Mal. Ich freue mich ganz besonders.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wo erreiche ich dich denn eigentlich gerade? Du bist ja auch viel unterwegs.
Genau, im Moment bin ich in Dubai. Hier findet eine Messe statt, die Forex Expo. Das ist eine Messe, zu der gehe ich ganz besonders gerne, denn das ist für mich immer eine Quelle der Inspiration. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine riesige Messehalle. Also ich weiß nicht, ob ich in Deutschland überhaupt schon mal so eine große Halle gesehen habe. Und alles ist voll mit Bling-Bling und Zahlen und mit Rennwägen, die irgendwelche Werbung aufgeklebt haben. Aber ich meine jetzt so richtige Rennwägen. So, ich weiß nicht, wer sich auskennt. Hier steht Königsegg, Bugatti, Rimac und solche Geschichten. Also Dinge, die man in Deutschland tatsächlich gar nicht sieht. Und eins ist ganz besonders. Die Jungs wollen dieses Mal einen Guinness-Buch der Rekorde aufstellen. Und ob das geschafft wird, wird man wahrscheinlich die nächsten Tage erfahren. Sie wollen über 30.000 Leute dort begrüßen. Und das wäre tatsächlich dann die größte Forex-Veranstaltung, die jemals auf diesem Planeten stattgefunden hat.
Ich sehe schon, du lässt dich inspirieren für die World of Trading oder das, was es da zukünftig geben wird.
Absolut, absolut, ja.
Nochmal zurück zu dir, man hört es ein bisschen raus, dass er rollt. Du bist Franke, dein Unternehmen sitzt in Würzburg. Kommst du da auch her?
Ja, ich bin da geboren. Ich habe da ja die meiste Zeit meines Lebens verbracht, bis auf kurze Abstecher mal in Südafrika habe ich mal ein bisschen gewohnt und studiert habe ich in Mannheim. Aber Ich weiß es nicht, habe ich nicht übernommen. Ja, genau. Und die Firma ist in Würzburg und es gefällt uns da auch gut. Wir haben da eine gute Infrastruktur. Wir haben Leute, die gut ausgebildet sind, die wir einstellen können. Also alles toll mit Würzburg.
Sehr gut. Das heißt, du bist zur Schule gegangen, aber studiert hast du in Südafrika. Was hast du da genau studiert?
Nein.
Außer Land und Leute?
Studiert habe ich in Mannheim, BWL.
Also,
das ist aber, allerdings habe ich das nicht fertig gemacht. Ich hatte dann eine zu große Faszination für das Thema Börse und mich dann ja direkt darauf gestürzt.
Mhm. Und wenn ich jetzt deinen Lebenslauf richtig sehe, hast du das Traders Magazin, also bist im Unternehmen oder hast das Unternehmen seit 2001 unter deiner Leitung?
Ja, also kurz gesagt, ich habe während des Studiums schon so eine große Faszination für das Thema Börse gehabt. Da bin ich dann 1989 zum Verlag Andreas Schmidt marschiert. Der eine oder andere Ältere wird sich vielleicht noch daran erinnern und habe gefragt, ob ich da mitarbeiten kann. Und das war die ersten paar Wochen neben dem Studium und dann habe ich mich da voll reingestürzt. Und das war so quasi der Anfang. Dann gab es in den 90ern verschiedene Stationen, bis hin bei Axel Springer habe ich den Technical Investor inhaltlich verantwortet. Und im Zuge dessen war ich häufiger in den USA und durfte Interviews machen mit den ganzen Größen, die heute jeder kennt. John Bollinger, John Murphy, Steve Nissen, Larry Williams und so weiter. Und dort bin ich über ein Magazin gestoßen, das hieß Active Trader Magazine. Und das fand ich so toll, dass ich meinem, ich hatte noch einen anderen Chef außer Axel Springer, den Richard Ebert, der das Terminmarktmagazin verlegt hat und dessen Chefredakteur ich war. Und zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, pass auf, das ist viel schöner als das, was wir machen. Das ist auch besser als alles, was es in Deutschland so gibt. Lass uns das doch machen. Und wir haben dann die Lizenz gekauft und haben das tatsächlich so strukturiert, dass wir gewisse finanzielle Vorgaben hatten. Und wenn ich die erfülle, würden wir dann das ursprüngliche Magazin, das Terminmarktmagazin, auf Eis legen und nur noch mit dem aktiven Trader, so hieß der damals, weitermachen. Mhm. Diese finanziellen Milestones haben wir dann schon mit der ersten Ausgabe erreicht. Und ab dann gab es eben das Magazin Der aktive Trader. Und im Laufe der Jahre ist der Richard dann, ja, wie das so ist, immer älter geworden und hat dann 2004 war das, glaube ich, gesagt, er will raus aus der Firma. Und ich habe dann alle Anteile übernommen und habe dann die Traders Media GmbH gegründet.
Okay, und das war dann 2001?
Das war 2004. Das Magazin gab es schon 3-4 Jahre vorher. Die Firmenstruktur hat sich quasi 2004 dann in die Traders Media GmbH geändert. Vorher war das die Richard Ebert AG, die Herausgeber des Magazins war. Und er hat das auch finanziert alles und ich habe halt die Arbeit gemacht. Genau.
Apropos Arbeit gemacht, einer meiner letzten Studiogäste hatte den Wunsch, nach dem besten Einzelinvestment meines Podcast-Gastes zu fragen. Gebe ich die Frage an dich weiter. Kannst du dich noch erinnern, du als Börsenfreak, was dein bestes Einzelinvestment, also abseits von Portfolio, Inhalt und Absicherung, Strategie oder sonst was war?
Nee, aber ich kann von meinen schlechtesten erzählen.
Auch gut, ein paar.
Auch gut, ein paar. Also im Moment muss ich sagen, ich bin investiert in ein sehr spekulatives Instrument aus der Ukraine. Das nennt sich Ferexpo. Das ist eine Schweizer Minengesellschaft, die in London gelistet ist und in der Ukraine eben Eisenerz schürft. Da bin ich stark im Minus, muss ich zugeben. Aber ich sehe das tatsächlich so, wie man es sehen muss. Für mich ist das sportlich. Entweder es verzehnfacht sich oder verzwanzigfacht sich, wenn irgendwann dieser unsägliche Krieg zu Ende ist. Oder ich habe einen Totalverlust. Na,
Einstand verbilligen, Lothar.
Wie bitte?
Einstand verbilligen.
Ja, das mache ich schon seit Jahren. Das mache ich schon seit Jahren.
Genau. Okay, letzter Punkt. Wenn du abseits der Börse, abseits des Geschäftes, wo findet man dich an? Was sind deine Hobbys, Lothar?
Ja, mein größtes Hobby ist meine Tochter. Und direkt danach kommt Tauchen. Also ich habe mit einer anderen Größe aus der Branche, mit dem Dirk Hess zusammen, vor vielen Jahren meine Liste erstellt, wo wir überall tauchen gehen wollen. Und das sind so, denke ich mal, die Topspots der Welt. Mexiko, Galapagos, hauptsächlich dort, wo man große Haie sehen kann. Das ist unser beider große Leidenschaft. Und die Bucketlist haben wir jetzt so mehr oder weniger abgearbeitet. Wir haben alle großen Haie gesehen. Tigerhaie, weißer Haie, Hammerhaie, alles, was man sich so vorstellen kann. Und der nächste Trip wird im nächsten Jahr sein in die Südsee. Dort werden wir nach Französisch-Polynesien fliegen und hoffen, dass wir die sogenannte Wall of Sharks sehen. Das heißt, man legt sich auf den Boden und erwartet, dass Hunderte von Haien über einem tauchen, so quasi der Tag wird zur Nacht gemacht. Ich glaube, das ist nochmal ein sensationelles Erlebnis, was uns noch fehlt auf der Liste. Und ich bin aber auch sicher, wenn wir den Punkt abgehakt haben, finden wir mit Sicherheit wieder neue Punkte.
Alles klar. Lothar, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir hören uns nachher nochmal, wenn du dein Magazin und die World of Trading vorstellen wirst. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Bis dahin.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des angebrochenen Monats Oktober mit dem Rückblick auf den September. Die neue BSW-Statistik ist draußen. 57 aller börslichen Hebeltrades handelt ihr über Getex. Wow, vielen Dank, das ist großartig und macht mich auch ein bisschen stolz. Was mir bei dem ganzen Number-Crunching von Börsenstatistiken sonst noch so auffällt, ist, gegenüber den ersten 9 Monaten des letzten Jahres habt ihr 25% mehr Optionsscheine gehandelt, 57% mehr Open-End-Turbos und 40% mehr Mini-Futures und 84% mehr Faktoren. Also der Trend ist eindeutig. Und damit habt ihr die Faktoren zur zweitstärksten Produktkategorie der Zertifikate auf Getex gemacht. Vielen Dank. Die Entwicklung der Asset-Klassen im September gegenüber dem August: Aktien plus 7%, ETPs plus 11%, darunter zählen die ETFs, aber auch Krypto-ETPs und Zertifikate plus 16%. Also der Sommer ist vorbei, ihr seid wieder dabei. Und bei den Aktien liegt euer Fokus auf US-Werte, danach Deutschland, danach Kanada, Frankreich und Dänemark. Die Top-Basiswerte im Einzelnen, der DAX vor Nasdaq und S&P, gefolgt dann schon vom Gold und den Einzelwerten Rheinmetall, Tesla, Nvidia, Klammer auf, darüber sprechen wir gleich noch mit Daniel, Palantir und der S&P 500. Also auf gut Deutsch, es gab keine großen wirklichen Überraschungen bei den Basiswerten. So, Daniel, jetzt hole ich dich dazu. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Schön, dass du zum ersten Mal Gast im Getex-Podcast bist.
Freut mich sehr. Vielen Dank.
Lass uns über die Märkte sprechen. Der DAX war ja so die letzten 2 Wochen eher etwas müde. Hat Frankreich da möglicherweise mit die Hände im Spiel?
Ach, das glaube ich gar nicht mal so sehr. Also für die Franzosen singulär natürlich schon. Wir haben das bei uns im Börsendienst mal ausgewertet, wer in Europa dieses Jahr vorne liegt und wer hinten. Die Spanier sind über den Index ganz weit vorne. Italien schlägt sich gut. Und ganz hinten ist in der Tat Frankreich, was natürlich durch die Causa Macron, der ja so indirekt mit dem Rücktritt auch gedroht, geliebäugelt, wie auch immer man das nennen kann, hat. Mhm. Und erstaunlicherweise sind auch die Schweizer ziemlich weit hinten. Beim DAX ist eher das Problem, das gibt's ja in abgeschwächter Form auch in den USA, dass nicht so die sexy KI-Werte drin sind. Und wenn ich mir auch bei euch angucke, bei Getex, da gibt's ja immer so einen schönen Blick auf die meistgehandelten Aktien. Du hast schon ein paar angesprochen. Aber vor allen Dingen ist das Ding, es sind immer mal wieder DAX-Titel dabei. Aber die richtige Musik, die spielt bei Aktien wie DroneShield, Renk, D-Wave Quantum, Hensoldt, Nvidia, Tesla natürlich. So, das sind alles keine DAX-Werte und wir haben in Anführungszeichen noch das Glück, dass Rheinmetall im DAX dabei ist. Sonst sähe es von der Sexiness ein bisschen dünn aus. Die ist ja bei euch seit 1. Januar eigentlich immer vorne. Also Top 3 ist Rheinmetall im Grunde, wenn ich auf Getex gucke, immer. Ja. Und das hilft. Aber ansonsten bleibt das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen. Der DAX hat seine Jahresperformance bisher im Wesentlichen bis April abgeliefert. Seitdem ist nicht mehr viel per Saldo dazugekommen. Mhm. Und unsere These war ja im Sommer, America first, es wird wieder zu den Amerikanern gehen. Und es bringt auch relativ wenig, sich dagegen zu stellen, egal wie man medial zu Trump beeinflusst ist oder wie man zu ihm steht, das ist völlig wurscht. Es ist einfach America first, die Leute wollen US-Aktien und sie wollen im Moment auch die spekulativen US-Aktien. Ob das gesund ist, da kommen wir noch zu.
Mhm, genau. Wenn wir uns dann, du hast jetzt gesagt, das sind die wichtigen Unternehmen, sind nicht Teil des DAXes. Wenn wir uns mal die Unternehmen anschauen, den deutschen Mittelstand, also die mehr Exposure nach Deutschland selbst haben als die DAX 40 Unternehmen, also der MDAX. Der ist ja ganz okay gelaufen jetzt die letzten Wochen. Bist du damit zufrieden mit der Performance oder eher kritischer?
Ja, okay, trifft's eigentlich ganz gut. Es ist, man muss das ein bisschen trennen. Wir haben, da kann ich vielleicht ein bisschen was auch zum Börsendienst erzählen. Nikolas und ich, also mein Bruder und ich, wir hatten letztes Jahr im Herbst die Idee, wir machen ein Portfolio Deutschland 2025. Mit der Perspektive letztes Jahr Oktober, das war mein Hintergedanke, wer weiß, ob die Koalition bis zum Ende hält, dann dürfte es einen Positiveffekt geben, Hoffnung, neue Regierung. Und kurioserweise genau das haben wir ja gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, wir waren mit Oktober sogar ein bisschen früh. Die Aktien begannen letztes Jahr im Dezember so richtig zu laufen. Da war auch sehr viel zweite Reihe drin, beispielsweise eine Jung Heinrich, die sich erstmal gut entwickelt hatte. Und wir liegen nach ungefähr 12 Monaten jetzt mit auf das Gesamtportfolio gerechnet, so mit 50% vorne. Da sind ausschließlich Call-Optionsscheine drin. Rein Deutschland, rein deutsche Marken, großer Fokus Nebenwerte. So, das ist erstmal natürlich, wie ich finde, ohne uns groß selbst loben zu wollen, aber 50% ist erstmal ein Wort, wenn du das in 12 Monaten hinlegst aufs Portfolio. Aber, das ist das kleine Aber, es gab eben die Enttäuschung der Investoren so im späten Frühjahr. Da haben wir auch eine Menge Positionen, zum einen halbiert, zum anderen komplett geschlossen mal, weil man schon merken konnte, Mensch, Auftragseingänge und das Vertrauen in die Regierung Merz, da war sehr viel Vorschuss und das sollte ja dann geliefert werden. Jetzt ist leider bis jetzt wenig geliefert worden. Was die MDAX-Titel bräuchten, man sieht das über den IFO, man sieht das auch über die Befragungen, gerade auch in der Gründerszene, aber auch im gesamten Mittelstand, die bräuchten so eine zweite Erzählung dieser Regierung, dass man sagt, okay, jetzt geht wirklich was vorwärts. Es gibt Erleichterungen, es gibt möglicherweise Steuererleichterungen, es gibt aber auch Erleichterungen in der Bürokratie, das, was seit langem gefordert wird. Und das würde dann diesen Firmen konkret auch helfen. Also da sind ja mehrere zu nennen. Ich meine, das größte Beispiel, dann bin ich mit der Einzelaktienerzählung durch, ist ja eigentlich die Lufthansa. Die ist natürlich momentan gehemmt auch von Streiks und Streikankündigungen. Aber wenn du eine Luftverkehrssteuer hast, wenn du verschiedene andere Hemmschuhe, so heißt es konkret, hast, dann ist es für das Business natürlich schwierig. Denn im Grunde genommen ist für die ja das Feld bestellt. Die sind Oligopolist in Europa. Auf manchen Strecken haben sie Monopole. Die Auslastung ist gut. Normalerweise würde man sagen, Mensch, das ist eine Top-Zeit für die Lufthansa. Aber das ist so der Klassiker, Deutschland-Politik gehemmt. Und deswegen tut sich diese Aktie schwer.
Das heißt, siehst du da Anzeichen, wenn es Impulse von der Politik gibt, Stichwort Bürokratieabbau, dann dass diese Unternehmen noch mal stärker profitieren würden?
Ja, ich meine, das ist, da kann man die Branchen durchgehen. Also das betrifft beispielsweise auch eine Lanxess. Da kannst du auch in die erste Reihe des DAX gehen. Das betrifft eine BASF. Das betrifft die angesprochene Lufthansa, eine Jung Heinrich. Das betrifft eine Deutz. Wir können sie alle durchgehen. Heidelberg Druck, wie sie alle heißen. Ein paar von denen haben wenigstens profitiert davon, dass es dieses große Infrastruktur-Militär Paket gab. Es gibt auch ganz kleine Titel. Da nenne ich mal eine OHB. Die kennt wahrscheinlich kaum jemand. Aus dem Nebenwertesegment, aber die hat jüngst von Aussagen von Boris Pistorius profitiert. Aber das ist eben das kleine Ding. Du kommst im Moment als Unternehmen mit großem Deutschlandbezug nur nach vorne, wenn es speziell für deine Branche, für dein Segment einen Anschub gibt. Das generelle Umfeld ist immer noch ziemlich traurig, muss man leider sagen.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Das merken wir uns. Das merke ich mir ganz besonders. Danke dir, Daniel, für die Einschätzung. Lass uns über den Teich blicken. S&P Dow, Nasdaq, die letzten 3-4 Wochen eher okayisch gelaufen. Was mir aufgefallen ist, es gab letztens eine Studie, dass die Cashquote fast auf einem All-Time-Low ist. Aktuell liegt sie bei knapp über 15%, der langfristige Durchschnitt bei 22%. Also raus Cash im gleichen Maße investiert, auch dann in amerikanische Aktien. Heißt aber im Umkehrschluss, das war ein Treiber, wird uns aber tendenziell in der Zukunft weniger zur Verfügung stehen. Also weniger Cash, oder? Du schaust kritisch.
Naja, das Problem ist, dieser alte Spruch, Märkte können länger unvernünftig bleiben als man selber liquide, ja. Der trifft im Moment sehr, sehr gut zu. Und wir gucken uns bei uns im Börsenbrief immer Daten an, bei denen man sagt, aus denen kann man Spezielles lesen. Und Nicolas hatte diese Woche, ich glaube am Dienstag war es, eine extrem spannende Zahl. Es ist das erste Mal seit 1990, und die Analysten von Goldman Sachs haben das verifiziert und hatten das auch publiziert, das erste Mal seit 1990, dass 5 Tage in Serie der S&P 500 gestiegen ist und gleichzeitig der VIX. Mhm. Das gab es seit 35 Jahren, seit Messungen nicht ein einziges Mal. Weil für diejenigen, die jetzt vielleicht bei Derivaten nicht so firm sind oder auch beim Zusammenhang Wohler und Börse, muss ich es kurz erklären, in der Regel ist es ja so, Börsenmärkte und auch einzelne Aktien steigen und die Vola geht dann tendenziell eher gemächlich runter. Es gibt Ausnahmen wie 2020, aber das ist grundsätzlich mal der Zusammenhang. So, und das ist eben außergewöhnlich. Man könnte das vielleicht so übersetzen, dass man sagt, das ist auf der einen Seite eine Spezifität, die jetzt mit dem Optionsmarkt in den USA zu tun hat. Da werden auch unglaublich viele Calls gehandelt. Das passt genau zu dem, was du sagst, mit der Cashquote. Auf der anderen Seite kenne ich viele Leute auch im privaten Umfeld, auch Leute, die du kennst, die ja auch den neuen Markt schon miterlebt haben. Gestern schrieb mir ein Protagonist aus der Derivatebranche, Daniel, wir wissen beide, das geht allerlong nicht gut, aber die Party läuft eben. Und diesen Eindruck hat man gerade. Ich meine, du hast eben nach US-Aktien gefragt und gesagt, die laufen okay. Das okay ist noch geschmeichelt. Es gibt welche.
Untertrieben, ja.
Untertrieben. Die großen, die magischen Sieben parken teilweise sogar. Eine Netflix ist ein bisschen zur Ruhe gekommen. Selbst eine Amazon ist zur Ruhe gekommen. Aber wenn ich die eben angesprochene Drone Shield angucke, Nebenwerte USA bei euch, ich gucke mir eine AMD an, ich gucke mir eine Intel an, dann gucke ich natürlich auch auf Nvidia. Und diese Sprünge mitunter bei einem großen Titel aus dem Chipsektor, 20%, 22%, 25%, das ist schon irre. Und man muss sich überlegen, wie viel Market Cap da bewegt wird. Ich habe es letztens für eine Kolumne aufgeschrieben. Ich meine, es gibt ja mittlerweile etliche Aktien in den USA, die sind mehr als einmal der ganze DAX. So, und da muss man überlegen, wenn die pro Tag mal 10-20% plus machen oder auch nur 5, da geht schon richtig was über den Tisch und das ist die Lage.
Ja, du hast recht. Ich habe ein bisschen untertrieben. Genauer genommen, der Nasdaq 100 hat im dritten Quartal knapp 10% dieses Jahr zugelegt und 19 neue All-Time-Highs erreicht. Müssen wir allerdings berücksichtigen, das, was du auch richtigerweise gesagt hast, dass die Divergenz zwischen den einzelnen Indexmitgliedern, ähnlich wie in Deutschland, im dritten Quartal auch einen großen Rekord erreicht hat. Ja, also von den 104 zumindest zeitweise im Index vertretenen Aktien sind 46 gefallen und 58 gestiegen. 22 haben mehr als 10% verloren und 30 haben mehr als 10% gewonnen. Also ein total heterogenes Bild, was die Index-Constituents, die Einzelwerte betrifft.
Genau, genau. Dafür haben wir bei uns im Team den Franz Georg, der das immer wunderbar aufschlüsselt und der mit seinen technischen Indikatoren sagt natürlich auch, wow, du musst ganz schön aufpassen. Aber es ist eben dieses Problem, oder was heißt das? Es ist kein Problem. Die meisten Leute sind ja long investiert. Insofern ist es ja prinzipiell erstmal gut, wenn Aktien steigen. Aber was ich sagen will, die Fallhöhe ist schon enorm geworden. Und das strahlt übrigens aus bis nach Europa. Man hat Aktien, die hast du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm als Anleger, wo du denkst, ja, die sind jetzt ein bisschen besser gelaufen. Eine ASML, so, war lange mal sehr angesagt in Europa. Ich glaube, die gehörten auch zu diesem Korb dieser Granolas, die es mal in Europa letztes Jahr gab. Ich glaube, die sind da mit drin. Eine ASML hat mal eben auf die letzten 4 Wochen 34% zugelegt. Das ist ein Brett, weil ASML hat eine Market Cap 350 Milliarden Euro. Das ist ja kein kleiner Titel. So, und wenn die ein Drittel des Unternehmenswertes draufpacken oder noch mehr, dann das ist natürlich schon ordentlich.
Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung zu den Märkten. Wir haben gleich noch eine leckere Einzelaktie, die du schon angeteasert hast, im Gepäck. Die nehmen wir genau unter die Lupe. Danke dir an dieser Stelle.
Gerne.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Mal nach Zahlen. Daniel, schön, dass wir uns heute 2 Einzelwerte unter die Lupe nehmen wollen, unter deine Lupe nehmen wolltest, ich es kommentieren möchte. Lass uns anfangen mit der AMD. Die ist ja diese Woche, Anfang letzter Woche, sehr stark in die Schlagzeilen geraten. Zuletzt am Widerstand nach unten bei $186 nach unten abgeprallt. Hat dann eher ein Schwächesignal gezeigt, aber dann am Montag, Überraschung, 38% zugelegt.
Genau, ich habe gerade nochmal die Monatsperformance mir rausgesucht, das sind jetzt 40%. In der Tat, vorher kamen sie nicht so richtig ins Laufen, aber jetzt 40% nach oben und das hat eben auch mal die Marktkapitalisierung über die 250 Milliarden Dollar Marke geschoben. Also auch da sehr viel bewegt worden an Investorengeld. Und der Grund war natürlich, dass AMD Chips für die künstliche Intelligenz an OpenAI gibt. Es gab da allerdings auch eine lustige Karikatur eines US-Börsendienstes wiederum. Das war so in dem Sinn, na, ihr kauft bei uns, dafür schiebt ihr uns den Aktienkurs an und da wurde ein Zirkelschluss unterstellt. Das ging gestern bei den US-Börsianern rum. Aber das, alle Kritik und alles lustig machen über diese extremen Kursbewegungen hilft wenig, weil sie sind nun mal da. Und im Moment gilt, egal was kommt, zu Meldungen aus dem Bereich KI wird dankbar aufgenommen und wird massiv umgesetzt. Und das hat eben AMD so nach oben gezogen. Kurioserweise, wenn man sich das mal anguckt, so die letzten zwei Jahre, mittlerweile wirkt Nvidia ja fast wie ein Langweiler. Wenn man sich anguckt, wie die Volatilität da mittlerweile ist, die ist deutlich zurückgekommen, was übrigens auch sehr gut ist für Leute, die Derivate haben im Anlagebereich, weil wenn Vola rauskommt, dann ist das erstmal fürs Anlageprodukt auch sehr angenehm.
Ja.
Und ja, die wirkt fast schon wie so ein etablierter, gesetzter Titel gegen das, was in der 1B-Reihe.
Ja, da ist jetzt wieder ein bisschen Fantasie zurückgekommen. Auch wenn dieser Deal vom Volumen jetzt halb so groß war, den OpenAI mit Nvidia zuletzt abgeschlossen hat. Aber er bringt Fantasie zurück. Er macht AMD als Aktie wieder spannend. Ja, genau. Es gibt eben nicht nur Nvidia als Chip, als Hersteller, sondern eben auch eine AMD, die sich damit in Stellung bringt. Oh, gut, und dass dieser Deal hinten dran mit dem potenziellen Erwerb von 10% noch im Raum steht, das bringt natürlich die ein oder andere Karikatur hervor. Ist richtig.
Genau, und es ist natürlich wie immer dann, die Analysten kommen dann direkt danach und schieben ihre Kursziele nach oben. Wir hatten dann direkt eins gesehen, das liegt bei 300 von Melius Research, aber auch Morgan Stanley liegt jetzt bei $250. Gut, da ist die Aktie jetzt auch, aber das wird jetzt über kurz oder lang wahrscheinlich dann die nächste Kaskade nach oben geben in den Kurszielen. Das ist dann relativ üblich und das ist dann wiederum nochmal ein kleiner Schub, manchmal 2-3%, aber wie gesagt, 2-3% sind auch nett für alle, die an so einer Aktie dann vielleicht mit einem Hebelprodukt sogar dranhängen.
Habt ihr euer Kursziel angepasst von eurem Börsendienst?
Wir haben kein konkretes Kursziel für die Aktie, deswegen mussten wir es auch nicht anpassen. Das Gute ist, wir sind aber schon länger bei der Aktie bullig und dabei. Insofern sind diese Schübe dann sehr, sehr angenehm und schön. Wobei, man muss natürlich sagen, je höher es jetzt geht, desto mehr sollte man auch ruhiger werden, die Nerven behalten und auch alle Leute, die man in so einem Börsendienst hat oder auch generell alle Börsianer warnen, wenn man so Erfahrungswerte hat. Ich meine, ich kenne die Euphorie des neuen Marktes. Ich weiß auch, wie Aktien damals angeschoben wurden und mich hat es ein bisschen erinnert in den letzten Tagen mit diesen Beteiligungen im Kreis, also Intel und AMD und OpenAI, Nvidia, Microsoft, wer alles da mitspielt. Du erinnerst dich vielleicht auch noch, Ende der 90er Jahre war das so, deutsche Unternehmen und immer die Story, es gibt in China, damals war das noch so, deutlich über 1 Milliarde Menschen, steigende Bevölkerung, wenn nur jeder 100. Chinese mein Produkt kauft dann und dann wurde der Umsatz hochskaliert und dann entsprechend auch der Gewinn. So einfach ist es dann eben nicht. Und es gibt ja auch ein paar Stimmen, die warnen. Jamie Dimon von JP Morgan hat gesagt, Leute, sehr, sehr vorsichtig sein. Das wird auch viele Verlierer produzieren, das Thema KI. Deswegen muss man sich da richtig reinfuchsen. Und das ist eben unser Job als Börsendienst, die beste Information dazu geben, ja.
Ja, und wenn du es richtigerweise oder wenn du festgestellt hast, dass die Vola auf eine Nvidia beispielsweise zurückgekommen ist, macht es natürlich auch tendenziell interessant, über ein Absicherungsprodukt nachzudenken. So, die heutige Episode habe ich Deep Fool genannt. Lass uns schauen. Hoffentlich passiert's nicht. Ich predige zwar immer Absicherung, 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 auch in den letzten Podcasts, aber möglicherweise ist es ein ganz guter Zeitpunkt aus diesem Niveau, mal über den Put nachzudenken.
Naja, deine Predigt ist ja richtig. Das machen wir auch. Wir haben bei uns die sogenannte Depotversicherung, wo wir auch immer wieder Put-Optionsscheine oder Turbos vorstellen. Es gibt manchmal Zeiten, da stellen wir nur Turbos vor. Wenn die Volatilität eben hoch ist, dann macht es ja keinen Sinn, Optionsscheine zu nehmen. Aber im Moment sind wir für Anleger, die sagen, ich will in eine euphorische Zeit hinein absichern, weil das Schöne ist ja, wenn Euphorie da ist, wenn Vola niedrig ist, ist die Absicherung günstig. Dann kann man das jetzt machen und man kann es, wie du schön sagtest, auf der Indexseite machen und auf der Einzelaktienseite. Also die Put-Optionsscheine für die Einzelaktien sind längst nicht mehr so teuer wie vor ein, zwei Jahren oder auch vor einem halben Jahr. Beispielsweise April, da hatten wir ja mal so einen kleinen Spike in der Vola, als es mit Trump und Zöllen nach unten ging. Und auf Indexbasis, den S&P, kannst du dir wahnsinnig günstig versichern gerade. Man muss sich immer das im Überblick bewahren. VWX-Bandbreite der letzten 10 Jahre. Wir waren während Corona mal so nahe 100. Das untere Level ist 11. So, jetzt sind wir im Moment so 15, 16. Da sieht jeder schon, der sich nicht mit Optionen und Optionsprämien auskennt, das ist schon ziemlich nah unten dran. Und das Schöne ist ja dann, bei einem Put-Optionsschein, ich bin gleich fertig mit meinem Learning.
Nein, erzähl weiter, ich lausche.
Das Schöne beim Put-Optionsschein ist ja dann, du hast ja nur noch sehr wenig Downside in der Vola-Prämie sozusagen, aber sehr viel Upside, weil man darf das nicht vergessen. Es gibt immer euphorische Phasen und man denkt immer, ja, wo soll denn die Korrektur herkommen? Und So viel kann ich sagen mit meinen 30 Jahren Börsenerfahrung. Irgendwo kommt sie dann immer her, früher oder später.
Ja, und dann sind wir alle schlauer und hätten wir doch und so weiter. Ganz genau, wir wissen, wie das weitergeht, ja. Aber in der Tat, Absicherung auf dem Index, und damit spiele ich natürlich prozentual auch eine der Einzelwerte, die im Index enthalten sind, macht dann als Depotabsicherung deutlich mehr Sinn, als sich dann wirklich dezidiert einen Einzelwert rauszupicken. Daniel, danke dafür. Zweite Aktie, du hast es vorhin schon angewähnt. Ich musste in der Tat im Vorgespräch erstmal gucken. OHB als deutsches mittelständisches Unternehmen, das sich auf Weltraumtechnik konzentriert hat, aber auch Raumfahrtprojekte und Kleinstsatelliten. Und jetzt kommt's schon, das Stichwort Drohnenabwehr ist da gefallen. So, und dafür gab es natürlich die letzten Wochen einiges an Spekulationen, die Fantasie in die Aktie reingebracht haben.
Ganz genau. Die OHB war jetzt lange ein relativ unspektakulärer Wert. Unternehmen aus Bremen, kommt aus dem Norden. Die haben eine Tochter, MT Aerospace. Und es war, glaube ich, in der letzten Septemberwoche, das könnte der 30. September gewesen sein, als Boris Pistorius, ich glaube, es war eine PK gegeben hat und gesagt hat, es gibt diesen möglichen 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und Sicherheitsarchitektur. So, das hatte ich gelesen und habe das sofort meinem Bruder geschickt für den Börsendienst. Da war die Meldung eine Stunde raus und da war die OHB, glaube ich, schon so 10-15% angesprungen. Und mein erster Gedanke war, ach Mist, hätte es noch ein bisschen schneller sein können. Wir haben ja den Anspruch, dass wir die Allerschnellsten sind. Und wir haben es dann direkt rausgeschickt und das Kuriose war, kann ich vielleicht auch mal aus dem Leben eines aktiven Anlegers erzählen. Ich habe dann so eine kleine Position für mich selber gekauft und habe mir aber, wie man das nach Lehrbuch ja macht, nochmal eine zweite Position mit Limit eingestellt. Da gibt's ja die entsprechenden Funktionen für. So. Und dann zog die OHB deutlich nach oben an dem Handelstag nochmal. Und es wurde dann noch kurioser, oder was heißt kurioser? Es wurde dann natürlich für die quasi ein Sonderanschub, weil du weißt das als Bayer besser. Es gab dann diese Drohnensichtung in München. Der Münchner Flughafen wurde temporär außer Betrieb genommen. Mhm. Dann hatten wir noch das war ja der 3. Oktober, der Freitag, einen umsatzarmen Handelstag, will ich mal sagen. Aber es wurde ja börslich gehandelt. Und dann werden oftmals Aktien, die ohnehin steigen, nochmal bei geringen Umsätzen nach oben gezogen. Jetzt ist die OHB obendrein auch noch markteng, weil da ein großer Investor drin ist. Und das bedeutete, dass die OHB, ich glaube, wir hatten sie bei uns im Börsendienst bei 80, 82 Euro, begonnen hatte sie bei 60. Das Ding zog dann bis auf 180 Euro davon in der dann beginnenden zweiten Oktoberwoche und hat dann eine Korrektur hingelegt, eine kleine. Aber da sieht man eben auch das, dieser Bereich Militär, Sicherheitstechnik ist ja neben KI das, was gerade angesagt ist. Und das geht dann in Deutschland auch manchmal, dass Unternehmen richtig ins Rollen kommen. Übrigens, es gibt aufgrund dieser Marktenge, das sei noch dazu gesagt, natürlich die Möglichkeit, über die Börsen zu handeln und über euch zu handeln. Es gibt aber keine Derivate. Ich habe mit ein paar Anbietern gesprochen und die sagten alle bis jetzt, die ist zu markteng, da kannst du eigentlich keinen gescheiten Hedge drauf machen und das ist dann einfach für den Emittenten nicht zu verantworten. Das vielleicht als Zusatzerklärung für die, die jetzt Hebelprodukte suchen.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich habe da auch immer mein erstes Auge drauf zu schauen, wie können wir mit ohne Volatilität, mit ohne Optionsmarkt da möglicherweise Produkte auf GETEX euch zum Handeln zur Verfügung stellen.
Ja, das ist auch eine gute Idee immer, genau.
Daniel, ganz herzlichen Dank für deine spannenden Ein- und Ausblicke. Hast du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer? Auf was sollte man aktuell achten?
Ja, seid dabei bei der Rallye, genießt das ein Stück weit sozusagen, aber seid euch auch immer der Fallhöhen bewusst, also sprich nicht übertreiben. Und wer so richtig stark im Portfolio vorne liegt, da rate ich immer mal für diejenigen, die noch keine Crashs erlebt haben, auch immer mal im Hinterkopf durchkalkulieren, was wäre wenn. Es muss ja nicht sein, dass die Börse korrigiert, aber auch, dass man sich bewusst wird, was ist denn eigentlich, wenn es jetzt mal alle Highflyer mal so mit einem Schlag 20-25% rasiert. Wäre das okay für mich oder möchte ich doch lieber da vielleicht so eine kleine Teilkaskoversicherung haben und dann kann man an die von Lars und eben auch von mir angesprochenen Puts vielleicht mal denken. Klingt jetzt nicht so sexy, aber schadet manchmal nichts.
Spielverderber.
Genau, Spielverderber.
Danke dir, Daniel.
Gerne.
Risiko.
Danger.
Die GetEx Risk Indizes.
Risiko. Wie immer nehme ich für euch die GetEx Risk Indikatoren unter die Lupe. Und natürlich die Mutter aller Risk Indikatoren. Der CNN Fear and Greed Index hat sich seit der letzten Episode gar nicht verändert. Er ist immer noch bei 57, also im Gier-Modus eher an der Grenze zur neutral, aber unverändert. Schauen wir uns die EU-Long-Term-Indikatoren seit Mitte September an. Also während der DAX die letzten Tage eine relativ gute Performance abgeliefert hat, traut ihr dem Frieden nicht zurecht, schließt eure Position spätestens zum Wochenschluss, wobei es Daniel gerade auch gesagt hat, letzte Woche war zwar ein Handelstag, 3. Oktober, aber eher mit niedrigen Umsätzen. Also für euch ist Sicherheit im Vordergrund. Also ganz interessant. Auch, dass ihr vom 2. auf den 3.10. wirklich neutral bis sogar leicht short ausgerichtet wart, also eure Trades. Und das, obwohl der Eurostoxx in den letzten Tagen, Donnerstag, Freitag, leicht zugelegt habt. Aber scheinbar habt ihr einfach nur das lange Wochenende genutzt. Die US-Long-Term-Indikatoren seit Mitte September ganz anders hier der Fall. Die Performance auf der S&P-Seite nach dem fulminanten Gewinnen im 3. Quartal eher moderat. Ihr habt langfristiges Vertrauen in den US-Markt. Eure Trades sind nach wie vor positiv ausgerichtet und ich habe keine Glattstellungen feststellen können. Also, ihr seid dabei. Aber wie gesagt, auch mit dem Hinweis auf Daniel und meinen Vorschlag, denkt über Absicherung auf der Indexseite nach. Ich habe noch eine interessante Beobachtung für euch. Nämlich, ich habe mir mal die GetEx-Risk-Indikatoren auf den Euro-Indikator seit Mitte Mai angeschaut und habe festgestellt, dass die 20-Tages-Durchschnitte der Closing-Werte einen klaren Abwärtstrend signalisieren. Also euer Risikoappetit ist seit Mai zumindest konstant zurückgegangen, zumindest was die europäischen Basiswerte betrifft. Und der EU-Long-Term-Index zeigt nahezu keine lineare Korrelation mit dem Aktienindex, also mit dem Eurostoxx. Das heißt, die Bewegungen laufen unabhängig von DAX oder Eurostoxx. Und der EU-Long-Term-Risk-Index schwankt innerhalb eines Tages im Schnitt um 0,18 Punkte, teilweise bis zu 0,35 an den sehr volatilen Tagen. Das bedeutet dann eine sehr hohe Intraday-Dynamik. Und Phasen mit großen Tagesbandbreiten, wo zwischen High und Low des Indikators größer 0,25 Punkten sind, decken sich mit den Spitzen der rollierenden Volatilität. Also die Analysen dazu machen Spaß, könnt ihr vornehmen. Schaut euch auf getex.de unter Handelsideen die GetEx Riskindikatoren an, die euren Flow auf Aktien und auf eindeutig direktionale Zertifikate-Trades ausweisen.
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
Lothar, schön, dass du dabei bist. In der Rubrik Beauty-Tipps. Mehr Glow fürs Depot. Also passender hätte es eigentlich nicht sein können. Du bist heute aus Dubai zugeschaltet. Nicht nur beim Versuchen, neuen Guinness-Weltrekord aufzustellen, sondern dich auch für die World of Trading inspirieren zu lassen. Ich habe dich heute hier im Podcast, damit du zum einen dein Magazin, das Traders Magazin, vorstellen kannst, zum anderen aber auch natürlich etwas Werbung für die World of Trading machen musst, wo GetEx in diesem Jahr auch mit einem Stand vertreten sein wird, aber auch, ich glaube, da kann man schon ein bisschen spoilern, du wirst die World of Trading ja weiterentwickeln. Also, wo fangen wir an? Lass uns mit dem Magazin anfangen.
Ja, sehr gerne.
Seit wann gibt's denn das Magazin, lieber Lothar?
Also das Magazin gibt es unter seinem jetzigen Namen seit 2003. Wir hatten das Magazin von einem US-Magazin quasi lizenziert. Dessen Name war Active Trader Magazine. Mhm. Und haben dann anfänglich für ein Jahr lang Lizenzgebühren bezahlt und deren Content auch übernommen. Aber nach einem Jahr haben wir diesen Vertrag gekündigt. Und haben dann einfach im gleichen Stil weitergemacht, aber eben ausschließlich mit eigenem Content und das Magazin dann in Traders benannt. Ja. Der Untertitel des Magazins ist Dein persönlicher Trading Coach und das ist auch Programm. Was das Magazin nicht macht im Vergleich zu allen anderen Börsenmagazinen in Deutschland ist, wir analysieren keine Märkte, wir geben keine Tipps, sondern wir helfen den Menschen, sich
im Trading zu entwickeln. Das heißt, in jedem Heft versuchen wir, Trading von den verschiedensten Seiten zu beleuchten, sei es Psychologie, sei es Strategien, sei es Risiko, Money Management. Aber auch Produkte spielen eine große Rolle. Die nächste Ausgabe beispielsweise hat als Coverstrecke das Thema Hebelprodukte. Dort geht es auf rund 30 Seiten zu verschiedenen Themen rund um dieses Produkt. Also nicht ausschließlich, wie das Produkt funktioniert und welche es gibt, sondern auch psychologische Aspekte, die man beachten muss, wenn man beispielsweise mit einem Knockout-Produkt handelt. Was sind da die Vor- und Nachteile? Wie kann man sich die eben zunutze machen? Oder auch, ihr hattet gerade das Thema Absicherung, in welchen Situationen macht man die Absicherung, mit welchem Produkt? Also genau das, was Daniel vorhin gesagt hat, habe ich wenig Volatilität, kann ich einen Optionsschein nehmen und so weiter, das ist da alles erklärt. Und das machen wir eben schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir eben versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen, ihnen alles zu geben, was sie wissen müssen über Trading. Also auch beispielsweise Themen, die rechtlich interessant sind oder die steuerlich interessant sind. Aber auch viele Interviews beispielsweise mit Leuten, die das wirklich nachweislich können. Das sind so unsere Themen in dem Magazin. Mhm. Es ist uns halt wichtig, dass jeder am Schluss sagen kann, Mensch, jetzt habe ich was gelernt. Und es kommt auch tatsächlich ganz oft vor, dass das Magazin nicht nur mal kurz gelesen wird, sondern dann in eine Sammlung geht. Und vielleicht eine kleine Anekdote, weil ich ja gerade hier am Meer bin. Wir kriegen eigentlich jedes Jahr Fotos geschickt von Leuten, die am Meer Urlaub machen und haben dann so einen Stapel Traders-Magazine mit dabei und arbeiten die quasi dann auf der Sonnenliege nochmal durch.
Ja, und ich glaube, jeder hat da so seine Lieblingsrubrik. Und ich kann verraten, dass meine die Optionsstrategien sind. Die sind im hinteren Teil. Das finde ich immer mega spannend, wie ihr dort Chance-Risiken-Verhältnis, Positionsaufbau von Strategien analysiert, Vor- und Nachteile abwägt. Das finde ich super aufbereitet.
Ja, und das werden wir in Zukunft vertiefen. Das Magazin wird ja in den nächsten Monaten so einen, ich sag mal, so eine softe Veränderung erfahren, weil mir selbst ein Thema ganz, ganz arg am Herzen liegt und das ist unsere Altersvorsorge. Wir wissen ja alle, dass das nicht so richtig funktioniert, was da von der Politik gesteuert wird und alle Menschen tun gut daran, sich eben selbst darum zu kümmern. Und da gibt es das Thema Income Investing. Also man investiert quasi, um sich ja mehr oder weniger ein zweites Einkommen zu erarbeiten. Und dazu gehört nicht nur Dividenden und Zinsen, sondern dazu gehören auch Optionserträge aus Stillhaltergeschäften. Und das kann man eben für sich standardisieren. Das ist natürlich für viele Leute ist dieses Thema Optionen mit Unsicherheit verbunden, weil sie jahrelang gelernt haben, dass das kompliziert ist und so weiter. Das stimmt aber nicht. Man muss sich da einfach mal mit auseinandersetzen und dann ist das ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Und dieses Thema Income Investing wird zukünftig im Traders Magazin eine eigene Rubrik bekommen. Wir werden dort also verschiedene Aspekte beleuchten. Also es wird immer eine Optionsstrategie geben. Jetzt im ersten Heft ist das beispielsweise das Covered Call Writing. Das bedeutet, ich habe eine Aktie und ich verkaufe immer wieder Call-Optionen auf diese Aktie und erziele damit eine Optionsprämie. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn man eine Wohnung hat und vermietet die und bekommt dann eben laufend Erträge. Das Risiko ist beschränkt, dass man, wenn die Aktie tatsächlich steil nach oben geht, die Kursgewinne nicht macht und die Aktie ausliefern muss. Man hat aber nicht die Gefahr eines Verlustes, den man da machen würde. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für so eine Income-Strategie. Und das werden wir also in Zukunft in jeder Ausgabe in verschiedenen Richtungen darstellen. Anderes Beispiel sind Aktien aus den USA, die gewisse Gattungen sind, zum Beispiel BDCs, Business Develop Companies oder REITs, die in den USA steuerlich auch bevorteilt werden, um quasi hohe Ausschüttungen darstellen zu können. Dort ist es also nicht unmöglich, Dividendenrenditen zwischen, sagen wir, 8-12% zu bekommen. Wenn man in Deutschland schaut, dann sind eher so 2-6% üblich. Das ist einfach dem geschuldet, dass die Amerikaner eben deinen schon immer, auch historisch gesehen, anderen Zugang zu ihrer Altersvorsorge haben, sich selber darum kümmern müssen, dass auch staatlich noch gefördert wird mit besonderen Kontenarten und so weiter. Das gibt es bei uns leider alles noch nicht. Es wäre wünschenswert, wenn der Staat zumindest hier dem Anleger noch gewisse Vorteile ermöglichen würde. Aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft.
Aber ich finde es gut, dass ihr das Thema aufgreift, auch Income Investment, das Thema Absicherung. Du hast recht, Optionen. Wer es nicht versteht, der findet, das ist Teufelszeug. Vielleicht sollte man ein anderes Wort, irgendwie Versicherung dafür verwenden, weil jeder hat irgendwie eine Versicherung für Feuer, Auto, Haushalt, was auch immer. Nichts anderes ist es, eine Prämie, die man idealerweise nicht braucht. Und genauso ist es dann auch eben mit einer Depotabsicherung über Optionen.
Ja, und ich glaube, es ist auch bemerkenswert, dass sich jetzt die Direktbanken auch mehr oder weniger diesem Thema verschreiben, dass man das also auch über eine Consorsbank oder eine Comdirect machen kann, dass die auch das Thema Optionen auf US-Aktien mittlerweile groß fahren, weil dort ist eigentlich das, was wir alle wollen.
Mhm. Okay, genau. Also spannende Einblicke, eine neue Lieblingsrubrik, und ich muss auch sagen, wie gesagt, ich sammle immer die Optionsstrategien, und so hat natürlich jeder Leser dann seine Lieblingskategorie, aber das Thema Income Investment klingt definitiv spannend auch für mich, das finde ich super.
Ja.
Lass uns zu der großen Messe, zu World of Trading rüberschwenken. Ich hatte es eingangs gesagt, du bringst Menschen, Trader unter einem Dach zusammen. Du hast es bisher geschafft, die ganze Branche der Trader zu versammeln im November, vom 7. bis 8. November diesen Jahres. Was erwartet die, die zum ersten Mal dies jetzt hören, aber noch nicht da waren, was erwartet die Trader, wenn sie zu dir auf die World of Trading kommen?
Ja, ich ziehe mal den Werbeblock vor, sonst vergesse ich den.
Mach mal.
Die WOT ist kostenlos, also es gibt keinen Eintritt, es gibt lediglich ein paar höherwertige Seminare und Masterclasses, das können sich die Leute auf der Webseite wot-messe.de anschauen.
Mhm.
Und die WOT ist ein Mix aus Ausstellung und Education. Also wir haben von Anfang an sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dort auch Seminare. Und das ist ein bisschen ähnlich wie im Traders Magazin, in allen Richtungen anzubieten. Wir haben zwei große Bühnen, eine Emittentenbühne, wo es also hauptsächlich um Hebelprodukte geht oder um verschiedenste Themen um die Hebelprodukte herum. Und eben eine Hauptbühne, wo dann eher so dieser klassische Trading-Bereich gespielt wird. Wir haben dieses Jahr haben wir sogar 8 Seminarräume, wo also Tuschur Programm geliefert wird. Leute können sich im Traders-Magazin oder auf der Webseite oder im Messemagazin angucken, welche Seminare sie interessieren. Dabei muss ich erwähnen, wir hatten die letzten Jahre immer ein bisschen Probleme mit Überfüllung. Deswegen haben wir uns für dieses Jahr ausgedacht, dass wir alle Seminare aufzeichnen. Und jeder, der dann keinen Sitzplatz mehr bekommt, der hat die Möglichkeit, sich das dann später von zu Hause aus auf dem Sofa nochmal in Ruhe anzuschauen. Und zwar nicht nur die Seminare, die er sowieso hätte auf der Messe anschauen wollen, sollen dann alle anderen auch. Genau. Stichwort Probleme. Wir hatten das also in den letzten Jahren tatsächlich, dass die Messe so überfüllt war, dass wir mittlerweile Probleme haben mit der Security. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr dadurch, dass wir ein bisschen mehr Space dazu genommen haben, geregelt bekommen und die Messe nicht ihre Drohung wahrmachen muss, dass sie irgendwann die Türen schließt und Leute nicht mehr reinlässt.
Also merkt euch, vom 7. bis 8. November in der Messehalle Frankfurt, direkt unterhalb des Messeturms, kostenloser Eintritt für die World of Trading. Und natürlich ist GetEx auch dieses Jahr mit einem Stand dabei. Ausblick fürs nächste Jahr. Wird es denn so weitergehen? Du bist ein Mann, der nicht rastet und sich ausruht, sondern das Thema Altersvorsorge liegt dir am Herzen. Das haben wir gerade gehört. Das klingt ja schon so, als ob du die World of Trading auch etwas weiterentwickeln möchtest.
Genau, ich hatte es ja eben schon erwähnt, wir stoßen mit dem aktuellen Format wirklich an die Decke. Wir können nicht mehr Zuschauer in die Halle lassen, wir können nicht mehr Aussteller dazu nehmen. Und man muss sagen, von den kleinen Hallen in Frankfurt haben wir die größte. Und von den großen Hallen die kleinste ist 4-mal so groß wie das, was wir jetzt schon haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Wir können nicht einfach jetzt mal eine Halle buchen, die vielleicht 50% größer ist. Und deshalb mussten wir eben konzeptionell an die ganze Geschichte ran. Und dann haben wir uns überlegt, was sind denn so die aktuellen Trends im Thema Messe? Und wir haben festgestellt, dass es immer mehr in Richtung Erlebnismesse, Festival und so weiter geht. Und sind dann eben auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich auch für das Thema Finanzen nicht schlecht wäre. Weil vielleicht schafft man es ja tatsächlich mit frischem Wind, mit ein bisschen Erlebnis, auch andere Zielgruppen auf die Messe zu bringen. Und die WOT wird also, so wie sie jetzt stattfindet, auf der Messe im nächsten Jahr, die hat im Moment den Titel Finance 26, wenn das mit den Markenrechten und alles so klappt, dann wird die so heißen, auch stattfinden, allerdings als Themenpark. Und die Messe wird eben sehr stark erweitert werden in alle anderen Richtungen wie ETFs, wie Krypto, wie Vermögensverwaltung, wie Robo-Advisor und so weiter. You name it. Also wir werden das öffnen, wir werden über das reine Trading hinausgehen und versuchen eben auch ganz andere Zielgruppen anzusprechen. Und wenn du mich fragst, wer ist die Zielgruppe, dann sage ich eigentlich jedermann. Mhm. Also von Menschen, die jetzt gerade in das Berufsleben einsteigen und sich überlegen, was mache ich denn die nächsten 40 oder 50 Jahre, damit ich dann auch im Alter gut leben kann, bis hin zu den Silver Agern, die jetzt nicht mehr unbedingt in der Ansparphase, sondern in der Auszahlungsphase ihres Lebens sind. Wie können die möglichst gut ihre Sachen anlegen? Also da wird das komplette Spektrum abgebildet.
Es kann nicht zu früh und nicht zu spät sein, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und ich habe gesehen, an die Kinder hast du auch gedacht. Mitten in dem ganzen Themenpark gibt's auch für die Kinder eine Betreuung mit Hüpfbogen und so weiter. Also sehr coole Idee. Ich bin schon gespannt.
Genau, und wir werden die Messe auch in die Stadt verlagern. Das ist noch ein Punkt, der mir erwähnenswert scheint. Wir werden also an den Tagen vor der Messe 3 Teams nach Frankfurt schicken, die dort aktiv die Leute ansprechen, was sie mit ihrem, wie ihre Altersvorsorge ausschauen, was sie vorhaben und so weiter. Wir werden gucken, welche TikToker wir dazu kriegen, die dann die jungen Leute ansprechen und vielleicht auf die Messe schicken. Das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte, was es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Und ja, ich bin selber gespannt, wie es am Ende dann bewertet werden wird. Mhm.
Lothar, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast im Podcast bist und spannende Einblicke beziehungsweise eher Ausblicke auf die Weiterentwicklung des Traders Magazins als auch auf die World of Trading gegeben hast. Also nochmal an dieser Stelle, wer Lothar treffen möchte und mich treffen möchte und vermutlich wird Daniel auch da sein, am 7. und 8. November in der Messehalle in Frankfurt. Kostenlos, ich freue mich oder wir freuen uns auf euer Kommen.
Ja, vielen Dank.
Inside GetEx. Das Ergebnis der letzten BSW-Umfrage zum aktuellen Investmentthema ist rausgekommen. Für euch ganz frisch. 1100 haben teilgenommen, abzustimmen. Welche Investmentthemen sind für euch am interessantesten? 36% haben abgestimmt. Verteidigung und Infrastruktur. Daniel, wir haben es gesagt. 33% künstliche Intelligenz, auch das ist passend zu der heutigen Aktienanalyse. 12% Nachhaltigkeit, 11% interessieren Kryptowährungen und 8% Elektromobilität. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt an dieser Stelle. Außerdem hat GetEx die Quartalsergebnisse zum dritten Quartal in diesem Jahr veröffentlicht. Auch hier wieder deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr, leicht unter dem zweiten Quartal zurückgeblieben. Bei den strukturierenden Wertpapieren sinkt die Anzahl der Trades im dritten Quartal leicht gegenüber dem zweiten Quartal um 5% auf 2,2 Millionen und die Umsätze sind auch leicht zurückgegangen. Aber gegenüber dem Vorjahr deutliche Erfolge, die Orders um 37% hochgeklettert und der Umsatz um 47%. Also vielen Dank an dieser Stelle. Wir stellen uns mit GetEx auf neue Trends und die veränderte Marktsituation ein. Das sagt Robert Ertl und damit hat er sowas von recht. Also, ihr seid unser Asset. Wir geben weiter alles für euch und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön. Was gibt's sonst noch so für Termine? Am 7.10. findet die Trading und Investment School der UniCredit im Hause GetEx statt. Profi-Trader Michael Streich wird euch alle erfolgreichen Tipps rund um das Swing Trading verraten. Ihr könnt euch entweder auf getex.de oder auf der UniCredit My One Markets Webseite direkt für die Trading School bewerben.
Außerdem findet ihr uns am 23.10. auf den Kapitalmarkttagen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. GETEX ist dieses Mal auch vertreten und Robert Ertl wird zum Thema, wie soll es anders sein, Börsen im Wandel, Zukunft, Trends und Perspektiven sprechen. Also schreibt euch ein, kommt vorbei, 23.10. auf geht's nach Nürtingen.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Lothar, jetzt geht's ans Eingemachte. Wie immer, kurz vorm Schluss entlasse ich keinen Gast ohne die obligatorischen 5 persönlichen Fragen an dich. Also nicht lang schnacken, einfach feuerfrei und raus damit.
Okay.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Windows oder Mac?
Mac.
Bier oder Wein?
Beides.
Oh, Fußball oder Eishockey?
Fußball.
Rührei oder Spiegelei?
Ah, Spiegelei.
Lothar, ich danke dir ganz herzlich für die persönlichen Einblicke.
Ja, ganz lieben Dank.
Daniel, du bist ja auch noch im Podcast. Ich lasse auch dich nicht raus, solange ich nicht 5 persönliche Fragen mit dir durchgegangen bin. Netflix oder YouTube?
Netflix.
Komödie oder Drama?
Drama.
Pfannkuchen mit Nutella oder Marmelade?
Mit Nutella.
Fußball oder Tennis?
Erster FC Kaiserslautern.
No, ja stimmt, du bist ja Hardcore. Und feiern oder chillen?
Beides.
Chillen nach dem Feiern.
Genau.
Daniel, ich danke dir ganz herzlich für deine persönlichen Einblicke an dieser Stelle und besten Dank.
Gerne.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch so, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Schreibt mir es in die Kommentare. Oder lasst mir lasst mir eure Likes da. Lothar, was sind Themen, die dich interessieren? Kann ich da was mitnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja unter der Ampelkoalition noch einen Finanzminister von der FDP, unter dessen Ägide das Thema Altersvorsorge tatsächlich mal anders gedacht wurde. Das wurde dann völlig vergessen mit der neuen Regierung. Und auf dem letzten BSW-Tag haben sich die Vorträge auch nicht so angehört, als wäre das im Augenblick noch auf der Agenda der Regierung.
Ja.
Ich würde gerne mal dazu jemanden hören, der dazu etwas sagen kann in ja, möglichst hoher Position.
Mhm. Nehme ich gerne mit. Und
ich weiß nicht, ob du den Söder kriegst, aber das wäre ein Thema, was mich nach wie vor sehr interessiert.
Vielleicht, wenn er mich als Gast in seinen Söder ist. Podcast lässt, dann kommt er in meinen GetEx-Podcast. Mal gucken, dann kann er was dazu sagen. Ich nehme es genau. Auf jeden Fall mit. Das Thema Altersvorsorge ist auf jeden Fall sehr spannend und du hast recht, da hat sich die Branche deutlich weiter positioniert, als es die politischen Rahmenbedingungen hergeben. Nichtsdestotrotz brauchen wir Klarheit und ich habe das Thema für dich, für euch notiert. Also ganz lieben Dank. Schickt mir, wie gesagt, euer Feedback, eure Anregungen. Lasst mir die 5-Sterne-Bewertung da. Teilt den Podcast gerne. Das war's für heute mit dem 18. Podcast. Börse aufs Ohr. Die Episode neigt sich dem Ende. Folgt mir bitte, damit ihr in 14 Tagen keine weitere Folge verpasst. Wir hören uns wieder Episode 19 am 23. Oktober, dem Tag der Crocs, also dieser weltbekannten Gummigartenschlappen. Lasst euch überraschen. Auch von meinen Gästen dann wieder, aber bitte nicht von den Märkten. Bleibt abgesichert und genießt den goldenen Herbst in euren Depot. Nehmt den KI-Bo mit, aber lasst euch nicht veräppeln. Ich danke fürs Zuhören. Arrivederci, au revoir. Tschüss, ciao, genießt den goldenen Herbst und hört euch bitte noch den Disclaimer im Anschluss an. Also, schön war's.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam!
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.